Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Hallo.
Hallo Andreas, grüß dich. Hallo da draußen. Ich freue mich auch sehr, ja.
Ja, seid gegrüßt da draußen. Wir haben wieder einen ganz spannenden Topf voller lauter Themen und vor allem auch sehr aktuellen Themen. Und eins ganz besonders sogar, was gerade sehr viel beschäftigt, was die letzten Tage viral gegangen ist. Und zwar geht es heute, naja, wir fangen mal mit Hubschrauber-Zusammenstößen an, würde ich es jetzt mal nennen. Es gibt ein Video, was gerade im Internet kursiert, wo zwei Löschhubschrauber miteinander kollidieren. Und das ist auch für uns schon sehr spannend. Und ich glaube, wenn da einer wirklich was gut zu sagen kann, dann Tim, weil der ist Feuerlöschen gewohnt mit dem Hubschrauber und ich nicht.
Oha, ja, also ich habe es zumindest immer gemacht, ne, und mache seit ein paar Jahren. Ist natürlich nicht, was ich im Hauptamt bei der Polizei mache, sondern wo wir immer mal wieder von der Feuerwehr zugerufen werden und das in Amtshilfe machen. Deswegen, ja, kenne ich. Ich kenne es auch mit mehreren Hubschraubern zeitgleich natürlich. Und was da passiert ist, das ist was, wovor ich immer ein Monster Respekt habe. Nicht nur beim Feuerlöschen, generell, wenn sich mehrere Luftfahrzeuge auf engem Raum im Luftraum bewegen, das ist immer blöd, das kann immer solche Gefahren in sich birgen. Und gerade wenn man dann was hat, wo man so stark fokussiert ist, wie vielleicht ein Brandereignis, und wir stellen das Video online, das könnt ihr dann bei unserem Instagram-Kanal könnt ihr das anschauen, abgehoben.podcast, worüber wir hier sprechen. Da sind auf jeden Fall zwei Hubschrauber sich sehr nahe gekommen und am Ende leider auch kollidiert. Und man kann halt sehen, zumindest der Oberhubschrauber, und ich gehe da bei beiden von aus, hatte seinen Wassertank voll. Mhm. Der entleert sich dann nämlich schlagartig beim Zusammenprall. Und da gehe ich halt davon aus, dass die gerade auf dem Weg zum Abwurf waren und so fokussiert waren und so auf ihr Ziel gerichtet waren, dass die links und rechts gar nichts mehr gesehen haben.
Mhm. Ja, ich wurde auch öfter gefragt, Andreas, was kann das denn gewesen sein? Und da muss ich sagen, ich war halt nicht im Cockpit und von außen sieht es einfach so aus, als haben sich, deswegen sind sie letztendlich kollidiert, beide nicht gesehen. Ich kenne auch das Cockpit innen drin nicht bei diesem Typen. Wenn ich es jetzt mit meiner EC-155 vergleiche, dann würde ich sagen, okay, wenn das vorne in der Mitte war, da sieht man nur wirklich gar nichts. Und nach rechts unten habe ich einen guten Blick, aber wie du schon sagst, ich vermute auch selbst, dass die einfach sehr fokussiert auf ihre Aufgabe waren und nicht wussten, dass die so nah aneinander sind, ne?
Scheint ja auch ein ganz unglücklicher Winkel zu sein. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, die fliegen leicht versetzt von der Höhe her im, ich würde sagen, so 60 Grad Winkel aufeinander zu ungefähr. Und der von unten kommt, ist leicht dahinter. Und der von oben dann in den Hauptrotor fliegt, der hat den, glaube ich, vom Winkel her auch aus dem Fußfenster gar nicht gesehen, weil der genau die paar Zentimeter zu weit hinten war. Mhm. Der untere Hubschrauber, da waren zwei Personen drin, die sind dabei leider ums Leben gekommen. Wenn man die Bilder sieht, wird man sofort verstehen, warum. Der zerlegt sich innerhalb von Sekunden in seine Einzelteile. Der obere Hubschrauber wird halt durch den Hauptrotor getroffen und verletzt den Co-Piloten schwer, weil wahrscheinlich das vordere Blatt da irgendwo in dem Bereich eingeschlagen ist. Ja, und dann kann der aber noch landen und selbstständig die Rettungskräfte verständigen. Also der oben flog, ist dann Gott sei Dank nicht ganz so viel passiert, außer erheblicher Sachschaden, aber das ist dann an der Stelle vollkommen egal. Ja, und den unten, wenn jemand in den Hauptrotor fliegt, da wirken solche Kräfte, solche Verzögerungskräfte dann auch, da zerlegt sich einfach alles ad hoc.
Ja, allein die Umwucht. Wer übrigens keine Lust hat, jetzt extra dafür auf unseren Instagram-Kanal zu gehen, der kann doch einfach das Video bei Spotify sich anschauen. Tim hat das eben mit seinen Händen nochmal nachgespielt, wie die Hubschrauber waren. Und dann seht ihr das auch. Ja, das sind irre Kräfte. Ich rechne es ja bei mir auf dem Instagram-Kanal manchmal ja vor. Also bei uns bei der Dauphin wiegt ein Blatt knapp 42, 43 Kilogramm. Und das zieht mit 17 Tonnen am Rotor ein Blatt. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn dann einfach nur von einem Blatt die Hälfte fehlt, dann ziehen halt statt 17 nur noch 8 Tonnen dran, die anderen aber weiterhin mit 17 Tonnen, die anderen 4 Blätter. Naja, und dass das eine Umwucht gibt, allein schon bei einem Blatt, wenn die Hälfte fehlt oder nur ein Teil fehlt, das ist einfach Wahnsinn. Und dann kann man nun wirklich nichts mehr machen. Der Hauptrotor ist einfach unfassbar wichtig.
Hm. Ja, Ja, ganz, ganz unschöne Geschichte. Aber halt, wo sich viele Luftfahrzeuge zusammen bewegen, ist halt ganz wichtig, dass man eine gute Kommunikation hat, eine Air-to-Air-Kommunikation, dass man untereinander kommuniziert, dass man auch vorher eigentlich ein gemeinschaftliches Briefing macht, so doof sich das anhört, aber dass sich am Morgen alle Piloten einmal zusammensetzen und man auch so vielleicht schon irgendwelche Traffic Patterns, also so da, wo meine Straße in der Luft schon mal festlege und jeder weiß, wie man da fliegen sollte und dann weiß man auch, wo sich die Luftfahrzeuge bewegen. Wenn man da so Wild-West-Style fliegt, gerade mit mehreren Luftfahrzeugen, dann kann sowas schnell passieren und ich habe da vollkommen Verständnis für, dass das passiert, weil das einfach eine Katastrophensituation ist, wo jeder helfen will. Aber wenn man das halt sich nicht die halbe Stunde am Morgen nimmt, sondern einfach loslegt, dann steigert das einfach das Risiko. Und wir haben ja auch genug Risikomanagementsysteme, die sowas verhindern sollen.
Ja, und es sagt sich auch immer so leicht, ja, warum können die sich denn nicht miteinander unterhalten? Das ist natürlich ganz schwierig in der Luft einem zu erklären, wo ist man denn gerade? Wenn man keine fixen geografischen Punkte hat, wo man sagt, hier, ich bin oben am Feldberg da am Turm, dann habe ich einen fixen geografischen Punkt. Aber wenn ich dann im Taunus irgendwo über dem Wald bin und nicht das Dorf unten drunter kenne oder das Tal, wo ich gerade bin, dann kann ich ganz schlecht beschreiben, wo ich wirklich bin. Und dann habe ich einfach das Problem, wenn ich davon zwei Luftfahrzeugführer habe, die in einer Gegend sind, wo das eben nicht so einfach möglich sind, wie sollen die sich klar machen, wo sie denn sind? Das ist das Problem, ja. Wie wenn man in der Wüste Auto fährt. Beschreib mal dem anderen, wo du da bist, wenn ihr zur Zeit unterwegs seid über Funk. Ja, ich bin hier an der Düne. Okay, alles klar. Das funktioniert auch nicht so einfach. Und das macht die Sache natürlich sehr schwierig. So, und jetzt werden sich natürlich vielleicht einige fragen, ja, aber ihr habt doch ein Radar im Hubschrauber, Tim. Haben wir ein Radar im Hubschrauber, uns gegenseitig sehen zu können?
So Airwolf-mäßig meinst du?
Vielleicht.
Wie damals.
Das gibt, ja.
Dass man die Feindflugzeuge und Feindhubschrauber sehen kann und auch die Freunde, nein, eben nicht. Wir haben natürlich Systeme an Bord, aber eben keine Radarsysteme, so klassisch, wo man dann genau sehen kann, wo sich andere Dinge in der Luft bewegen, die halt eben dieses Radar spiegeln. Es gibt Traffic Avoidance Systeme, die eben genau das machen sollen, haben eigentlich auch die meisten Hubschrauber in der Klasse eingebaut. Aber wenn man sich dann halt auch wieder auf engem Raum bewegt, dann kommt dieser Alarm ständig. Und wenn da jetzt vielleicht noch in einem halben Kilometer Abstand irgendwo anders noch ein Hubschrauber geflogen ist, dann schaltet man sich das einfach stumm, weil man sagt, ich habe ihn ja gesehen. Aber dass da vielleicht irgendwo ein zweiter schräg unter mir fliegt, das kriegt man da nicht so mit. Das ist immer sehr tückisch, gerade, wie gesagt, in einem Luftraum, wo viele Luftfahrzeuge gleichzeitig unterwegs sind. So Traffic Avoidance Systeme sind super, wenn ich auf irgendeiner Strecke alleine in Anführungsstrichen unterwegs bin und das kreuzt dann irgendwann jemand, da hilft das total gut. Aber auf beengtem Raum, möchte ich sagen, hat die wahrscheinlich keiner wirklich aktiv, dass sie einen warnen. Man hat immer irgendwo einen Bildschirm, wo alle Luftfahrzeuge auftauchen, aber wenn das natürlich bei so einem Großbrand in Südeuropa 10, 20 Stück innerhalb von einer nautischen Meile Radius sind oder zwei, dann ist der Bildschirm auch so unübersichtlich, dann gucke ich da auch nicht mehr drauf.
Das stimmt, die ganzen Symbole, Pfeile, je nachdem, was für ein System man benutzt, da wird es schon wirklich schwierig. Wenn es denn überhaupt das so anzeigt, ich sag mal in 2D von oben, dass du die Luftfahrzeuge nebeneinander siehst. Manche zeigen es dir auch nur, da ist einer links, da ist einer rechts, da ist einer oben, unten mit ein bisschen Abstand oder Entfernung. Aber das macht es dann natürlich schwierig, wenn du schon sagst, das sind so viele und gerade auf einer ganz nahen Distanz, ja, so nah ist man sich ja normalerweise auch nicht, wird das natürlich schwierig. Und es ist vorausgesetzt, dass alle das gleiche System haben. Das ist ja leider auch noch so ein Thema. Die einen benutzen Flam, die anderen ADS-B, dann gibt's Mozierra, da wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, was die da unten benutzt haben, welches System, aber es gibt viele, viele Systeme und die sind nicht miteinander kompatibel. Man muss eigentlich jedes System irgendwie einzeln haben. Das ist ein bisschen schade, ja.
Das ist das eine. Und selbst wenn sie kompatibel sind, die sind halt einfach nicht genau wie so ein Radar.
Genau.
Da gibt's auch schon mal Fehler in der Höhenabweichung. Das kann schon mal 100, 200, 300 Fuß Unterschied sein oder gerade in der Richtung. Kann sein, dass dir dein Gerät sagt, der ist vorne links auf 11 Uhr von dir, der ist aber in Wirklichkeit auf vorne rechts 1, 2 Uhr. Das ist nicht selten, dass solche kleinen Fehler auftauchen. Das liegt daran, wie diese Geräte untereinander kommunizieren. Die können da teilweise auch gar nichts für. wir sind halt als Hubschrauber so agile Luftfahrzeuge und bewegen uns nicht immer linear, dass das auch schon mal zu Fehlanzeigen führen kann.
Ja, das ist so wie ein bisschen, wenn man mit dem Jetski auf dem Fluss fährt und hat ein Motorboot auch noch daneben oder ein großes Binnenschiff. Der Jetski ist halt einfach so super wendig, schnell, links, rechts, überall, oben, unten. Das ist halt einfach so schade. Sehr schade, muss man wirklich sagen. Tut mir sehr, sehr leid, gerade wenn man bei sowas abstürzt, wo man eigentlich ja nur helfen möchte, ne?
Ja, das ist tatsächlich, habe ich auch mal nachvollzogen, diese Art von Einsatz hat die meisten Zwischenfälle. Tatsächlich. Einmal bedingt dadurch, dass halt eben viele Luftfahrzeuge zusammen agieren und dann aber auch, dass ich, hatten die jetzt nicht, aber normalerweise hängt ja mehrere Meter unter dir noch irgendwie so ein Sack, wo das Wasser mit transportiert wird. Die hatten jetzt einen fest direkt unter dem Hubschrauber installierten Tank, wo nur so ein Rüssel runterhängt. Das ist von der Hindernisfreiheit ein bisschen besser, aber ja, man sieht, hilft einem am Ende auch nicht immer.
Das stimmt. Und wir hatten vor dem Podcast auch schon drüber gesprochen, es gibt ja noch mehr solcher Unfälle. Also es ist nicht so, dass das jetzt einmal passiert ist, sondern was ein ganz bekannter Absturz war, war, ich glaube, Seabird war es, so zwei Rundflughubschrauber, die miteinander kollidiert sind. Der eine ist geflogen, der andere ist gerade gestartet. Beide haben sich nicht gesehen. Der eine ist dann dem anderen von unten reingeflogen. Der eine ist mit einem kaputten Cockpit noch irgendwie gelandet, der andere ist abgestürzt. Ich habe auch schon Schüler durch solche Sachen verloren. Da ist dann einfach ein Flugzeug von oben auf den Hubschrauber draufgeflogen. Von hinten oben, ja. So, das heißt, der Hubschrauber fliegt geradeaus. Das Flugzeug kommt von oben runter. Das Flugzeug sieht aber nichts nach unten. Die haben vorne ein riesen Instrumentenpanel drin. Also das war, ich sag mal, Piper, Cessna, irgendwie sowas. So ein kleines Flugzeug, kein A380 oder sowas. Und die sehen nichts nach vorne unten und der Hubschrauber sieht nach hinten oben auch nichts und peng.
Das ist der, ja. Ja, es ist so schlimm, ne? In der Formel 1 würde man nach so einem Unfall halt sagen, under investigation, und später würde man sagen, ja, das ist halt das Rennen, das sind typische Gefahren des Rennens und das sind halt eben typische Gefahren des Luftverkehrs. Ich habe das eben mal erwähnt, man versucht immer mit irgendwelchen Risk-Management-Systemen dagegen zu wirken, und ich glaube, da sind wir auch mittlerweile gerade in Europa sehr, sehr gut drin, was das angeht. Aber man steckt halt nicht drin, ne? Also es gibt immer wieder irgendwelche Umstände, die dann dazu führen, dass doch irgendwas passiert. Das ist das Schweizer Käsemodell.
Ja, genau, das stimmt, das Schweizer Käsemodell. Auch die EASA, die macht sich ja mittlerweile auf den Weg dahin, dass das alles ab nächstem Jahr nochmal sehr viel schwieriger wird für Luftfahrtunternehmen nachzuweisen, dass ihr Safety Management, sage ich mal, funktioniert. Weil bis jetzt war es so, man musste ein System haben. Und dass es natürlich auch irgendwie funktioniert, ist klar. Und ab nächstem Jahr wird es sehr stark sich darauf konzentrieren. Wir müssen beweisen, dass dieses System wirklich nachhaltig funktioniert. Das wird sehr viel Arbeit werden. Dieses wirklich nachweisen, dass es so funktioniert. Das wird, glaube ich, großer Berg. Ja.
Da bin ich natürlich nicht so im Thema. Da bist du natürlich sehr viel mehr im Thema. Aber so, ich würde jetzt sagen, wie soll ich das denn nachweisen? Also entweder kann ich sagen, okay, wir haben Maßnahmen getroffen und guck mal hier, letztes Jahr ist wirklich gar nichts passiert. Das kann ein guter Nachweis sein. Das glaubt dir kein Mensch. Aber wenn es halt so ist, reicht das dann? Oder sagt man dann, ja gut, das hat aber nichts mit eurem System zu tun? Oder ist es gut, wenn Sachen passieren und ich dann meine Instrumente ausprobieren kann und dann habe ich aber noch keine belastbaren Zahlen, ob es wirklich funktioniert hat?
Ja, also das, also wenn nichts passiert ist, ich sag mal, ein Unfall will keiner. Unfallzahl null möchte jeder im Jahr haben. Gar keine Frage, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber Menschen machen Fehler und es passiert immer was in jedem Luftfahrtunternehmen, überall. Das ist einfach gang und gäbe, das ist ganz normal, weil Menschen machen Fehler und man kann sich da nur verbessern. Und jetzt geht's darum, kann man im Gesamt, sag mal, ich meine, was wie viele Flugstunden ihr im Jahr habt und wie hoch ist dann die Chance oder wie viele Reports gibt's dazu, wie viele Schriftstücke gibt's dazu, was bei euch schief gegangen ist. Und dann ist die Frage, wie seid ihr damit umgegangen? Also es reicht ja nicht zu sagen, hey, guck mal, wir hatten hier einen Vorfall und den haben wir abgearbeitet und das ist das Ergebnis, so können wir es besser machen. Sondern man muss jetzt auch noch nachweisen, ich habe noch nicht alle Seiten davon gelesen, aber die ersten 25 von diesem Pamphlet, man muss jetzt auch noch zeigen, okay, wer hat diesen Report denn abgearbeitet und was wurde da genau beschlossen und wurde das hinterher nochmal kontrolliert und haben wir hier nochmal was gemacht und an der Ecke nochmal was geschraubt und. Also das ist jetzt schwierig, das in so kurzer Zeit zu erklären. Da sind so viele Stellschrauben, auf die jetzt geguckt wird, ob dieses System auch so funktioniert hat mit allem drum und dran, wie man es denn bei sich im Unternehmen hat. Und ich glaube, das meiste, woran viele Unternehmen scheitern, ist Just Culture. Das ist einfach so. Just Culture hatten wir ja gerade erst drüber gesprochen. Dass jemand, der etwas meldet, nicht dafür geblamed wird, sondern dass es gar keine Rolle spielt, wer es meldet, sondern einfach darum geht, hey, wir haben hier ein Problem. Sei es klein oder groß, ganz egal. Aber wir haben hier ein Thema oder mir ist was passiert. Ich will, dass andere davon lernen oder hier gibt es eine Chance, dass wir uns verbessern können und dass das dann gemacht wird. Und ja, das ist eigentlich so das größte Thema. Und da wird viel mehr Mitarbeiterschulung notwendig werden, weil ich kann ja nur mich beweisen, indem ich nachweisen kann, dass Just Culture bei mir funktioniert. Wenn ich also jetzt eine Lufthansa habe und ich kriege, sagen wir mal, nur 100 Safety Reports im Jahr, dann werden die sagen, sorry, bei euch funktioniert das nicht. Ja, also Mitarbeiter schulen, den zu verstehen gegeben. Und da muss die Geschäftsführung ganz vorne mit dabei sein. Es wird niemand irgendwie auf die Füße getreten, wenn er was meldet, sondern jeder muss froh sein. Und so kann ich es auch nur vorleben. Hey, cool, dass du das gesagt hast. Da wollen wir uns verbessern. Ja, das ist eigentlich der Trick an der Geschichte. Und dann kommt man an die Fehler ran und dann kann man das verbessern. Und wenn man das nicht lebt, dann bleiben die Fehler unterm Teppich.
Wo ist denn die Schwelle für Fehler? Also Fehler, finde ich, ist halt auch immer ein hartes Wort. Ja, Fehler, ja, das geht auch immer so persönlich direkt so, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das gibt keiner gerne zu. Ist halt in der deutschen Sprache echt schwierig, glaube ich, ein adäquates Wort dafür zu finden. Ich finde, die so im Amerikanischen, wenn man sagt, das war jetzt non-compliant, das finde ich viel angenehmer.
Das ist charmanter, gell?
Ne, das ist so, ja, das war jetzt nicht so, wie wir uns das denken, aber falsch war es eigentlich auch nicht.
Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Genau so ist es.
Und das ist viel besser, aber es gibt halt im Deutschen, wollen wir halt direkt so ein hartes Wort dafür haben, so, okay, das war jetzt ein Fehler, den musst du reporten. Das ist halt doof. Aber wo fängt das an?
Also, wir erleben das bei uns in der Kultur so, dass wir sagen, wenn du schon drüber nachdenkst, sollte ich das jemandem erzählen, was auch immer da passiert ist. Es muss kein Fehler sein. Es kann ja auch einfach nur sein, ich habe im Hubschraubertank Wasser drin gehabt. So. Wenn das einer mal meldet, kann das passieren. Wenn es auf einmal jede Woche 3 Reports davon kommen, dann stimmt irgendwas nicht. Dann müssen wir was verändern. Also von daher, in dem Moment, wo du drüber nachdenkst, sollte ich das jemand anders mal erzählen, zack, würde ich es auf jeden Fall aufschreiben. So.
Mhm. Egal was. Also das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, was für die generelle Safety ja wichtig ist, ne? Ich überlege jetzt, wenn ich zum Beispiel morgens direkt einen Einsatz kriege und ich habe mein Wetterbriefing noch nicht gemacht und fliege einfach los und wir haben so Tage wie aktuell, dass ganz Deutschland blau ist, was übersetzt für die Leute, die es nicht wissen, heißt, Wetter ist überhaupt gar kein Problem, ich habe nirgendwo Wolken, Sichten bis zum Anschlag und kann überall und immer fliegen und vergesse das einfach den Tag über. Dann habe ich ja auch gegen was verstoßen, nämlich eine korrekte Flugvorbereitung. Kann die nicht nachweisen und könnte ja jetzt auch einen Report schreiben, Chef, sorry, ich hab's vergessen, ist falsch, hier Just Culture, ich melde mich selber.
Genau, und dann muss man rauskriegen, okay, hat der Tim schlecht geschlafen, war der gestresst, kam der zu spät zur Arbeit, hat das einfach aus Schlurigkeit vergessen, passiert dem das vielleicht öfter oder anderen auch, vielleicht haben wir einen Fehler im Ablauf morgens, die Piloten haben zu wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten oder es kam irgendwas dazu, jetzt wird die Zeit knapper. Das muss man dann gucken, woran hat's gelegen. Und wenn das nur einmal vorkommt, ist super. Aber wenn das dann ständig Leute melden, dann ist das schwierig. Weil wir müssen das Wetter ja morgens abspeichern. Das gehört mit zur Flugvorbereitung dazu. Wir müssen das hinterlegen. Das müssen wir 3 Monate aufheben, weil das Luftfahrtbundesamt, wenn es vorbeikommt, dann wollen die vielleicht das mal sehen. Wie hat denn der Tim seine Flugvorbereitung gemacht oder ich? Bei dem und dem und dem Flug an dem und dem Dienst und dann gucken die rein, hat er alles gecheckt und erzählt's nicht, ist schönes Wetter oder schlechtes Wetter, es muss abgespeichert sein, ja. So, weil sonst haben wir wieder ein Problem als Firma. In dem Moment hast du ja schon drüber nachgedacht, ach, ich hätte es ja eigentlich machen sollen. So, ne? Report. Und dann passiert dir nichts. Dann ist alles gut.
Ja, es stimmt. Eigentlich ist es so einfach, wie du sagst, aber Ich greife jetzt mal zu was anderem. Ich kenne das mit diesem Bauchgefühl. Ich kann mich da immer sehr, sehr gut drauf verlassen, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, ich glaube, die kennen kein Bauchgefühl.
Ja,
da kriegst du dann auch keine Reports. Aber gut, da muss man sich halt eben auf diese eher empathisch vernünftig tickenden Leute vielleicht verlassen, dass man da Reports kriegt. Aber ja, ich finde es auch immer einen guten Ansatz, wie du sagst, wenn man selber so das Gefühl hat, hier läuft was schief, und das bezieht sich für mich durch die komplette Fliegerei, welchen Flugweg ich wähle, überall, wo ich irgendwo im Bauch denke, so, war das jetzt so richtig? Da sollte man noch zweimal drüber nachdenken, ob man halt einen Report schreibt oder irgendwas anders macht.
Ja, und vor allen Dingen, ja, es ist halt leider Arbeit, das muss man dazu sagen. Also manche sagen ja, eigentlich möchte ich es reporten, aber ey, ich habe keinen Bock, mich jetzt an den Computer zu setzen und in die Tasten zu hauen und das aufzuschreiben, obwohl es vielleicht nur wirklich ein paar Minuten sind. Ich finde, das große Thema ist eigentlich, warum baut man sowas nicht mit in die Berufspilotenausbildung mit ein? Schon der EASA-Fragenkatalog ist groß genug. Da könnte man Unsinniges rausschmeißen und davon viel, viel mehr mit reinbringen, sodass die einfach die Leute schon von früh auf da rangeführt werden und wissen, ha, so funktioniert's. Und die Älteren, die müssen sich daran gewöhnen, einfach, dass die Kultur sich da verändert hat. Ja, weil es gibt natürlich auch das Beispiel, dass man sagt, wofür soll ich es melden? Es passiert doch eh nichts. Oder früher ging es doch auch ohne das Ganze. Ja, man kann ja auch Sachen verbessern.
Ohne zu viel zu verraten, in so einem DLR-Test wird sowas auch mit abgeprüft.
Ach ja.
Ja.
Oh, das interessiert mich aber jetzt gerade mal, Tim.
Ja, da können wir mal unter vier Augen drüber sprechen. Ja, okay. Aber ja, natürlich. Also okay. Es wird ja ein Psychogramm erstellt über diese Leute. Ja. Mhm. Und da verrate ich ja nicht zu viel, dass da natürlich geguckt wird, ist so eine Person auch selbstreflektiert? Kann so eine Person Fehler zugeben? Ist sie dominant? Ist sie eher zurückhaltend, devot? Da wird natürlich das alles nachgeguckt. Und da gibt es natürlich auch Charaktere, die in Anführungsstrichen unfehlbar sind, die alles tun würden, aber niemals einen Fehler zugeben. Mhm. Die sind natürlich denkbar ungeeignet, Piloten zu werden in so einem System.
Ja. Also ich bin froh, wenn zu mir jemand kommt und sagt, Andreas, das war doof. Kann man anders machen. Hatte ich neulich auch vor zwei, drei Wochen. Da gab es eine Situation, die war für mich glockenklar. Wo ich gesagt habe, aus dem und dem und dem Grund lasse ich den Hubschrauber jetzt an und gehe so mit der Situation um. Und war auch vollkommen für mich zu rechtfertigen, warum ich das so gemacht habe, warum ich da von einem Procedure abweichend unterwegs war. So, und dann hat mich hinterher ein Kollege angesprochen und hat gesagt, du Andreas, was hast du denn da gemacht? Bist du wahnsinnig? Und da habe ich gesagt, wieso bin ich wahnsinnig? Aus dem und dem Grund habe ich das gemacht. Ne? Dann sagt er, ja, aber denk mal drüber nach, wie das für Außenstehende wirkt, die nicht in dieser Situation sind und nicht verstehen, was du da gerade machst. Für die sieht das nämlich total nach dem Gegenteil aus, was wir eigentlich denen immer predigen. Unseren jungen Wilden, wie wir sie sozusagen nennen, ja. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, da habe ich nicht drüber nachgedacht, ja. Der hat zwar auch verstanden, warum ich das gemacht habe, aber er hat halt gesagt, für einen Außenstehenden, der es nicht sieht, ist das was anderes. Und da habe ich wieder was dazugelernt fürs nächste Mal, okay, klar, Blick von außen hat mir in dem Moment gefehlt. Es gibt aber auch genauso gut die Leute, die sagen, ich verpetze doch niemanden. Mhm. Das ist schwierig,
ja. Ja, kann ich auch vollkommen verstehen. Aber ich finde auch, was du gerade sagst, und das versuche ich meinen Schülern auch immer sehr, sehr früh beizubringen. Wir haben unsere Standards und die sollen immer eingehalten werden. Mhm. Aber egal was, du hast eigentlich immer Legitimationsgründe, warum du jetzt gerade, inwieweit auch immer, du von den Standards abweichst. Mhm. Gerade bei, also wir haben bei einer Außenlandung haben wir bestimmte Verfahren, wie die geflogen werden sollen und auch genau, wie die aussehen von Bankangeln und alle möglichen, also ne, wie man das fliegt. Und ich habe eigentlich immer Gründe, warum ich genau davon jetzt in einer gewissen Situation etwas abweiche. Mhm. Und das ist halt das Wichtige. Ne? Wir haben Standards, aber wenn wir begründen können, warum wir davon abweichen, und diese Begründung ist stimmig und schlüssig und ich habe mich damit auseinandergesetzt und die Folgen davon nochmal überdacht, dann ist ja alles cool. Die Folge kann ja auch genauso gut sein, ich kann diesen Standard jetzt nicht fliegen, zum Beispiel uns so eine Außenlandung, sondern ich müsste in folgenden Situationen davon abweichen, dann kann ja auch meine Schlussfolgerung sein, dann kann ich hier diese Außenlandung so eben nicht fliegen und mach das nicht, weil das so weit von den Standards abweicht, dass es nicht mehr sicher ist.
Ja, Siehst du, und aber ich habe diese Folge der Außenwirkung nicht bedacht. Das war mein Fehler, non-compliant. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, ich dachte, du wärst fertig.
Ja, war ich eigentlich auch. Ich wollte nur sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte am Ende nur sagen, dass das halt einfach nur wichtig ist, genau, dass wir halt von den Leuten wollen, dass sie sich über alles auch Gedanken machen. Dass man auch nicht einfach stumpf gewissen Sachen folgt, weil dann hast du ja auch nichts davon. Wenn jemand immer das gleich fliegt und sich keine Gedanken macht und dann irgendwann mal in eine Hochspannungsleitung reinfliegt, aber einen perfekten Gleitwinkel auf sein Außenlandegelände hatte, ist das halt auch nicht gut. Dann ist er vielleicht den perfekten Standard geflogen, aber da war halt auf dem Weg ein Hindernis, wo er reingeflogen ist.
Dann war es Routine und Routine ist gefährlich.
Genau.
Richtig, ja. Ja, genau, richtig. Und ich finde es so schön, dazu zu lernen, deswegen hinterfrage ich auch immer sehr vieles. Ja, aber man muss offen sein dafür, Fehler anzunehmen. Und wenn das mein Gegenüber kann, wenn ich weiß, der kann auch Fehler annehmen und der konnte das, dann kann man sich da super öffnen und toll austauschen bei der ganzen Geschichte.
Mhm. Ja. Und wo du mit Fehlern zugeben, das jetzt auch, ne? Das hat man ja eigentlich fast jede Woche, wenn man sich da ganz genau überlegt. Das sind natürlich nicht Fehler, die jetzt irgendwie riesig sicherheitsrelevant werden in 99% der Fälle. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass ich jede Woche, wo ich normalen Dienst habe, meine 40 Stunden mache und ein paar Mal in der Luft bin, da werde ich mit Sicherheit irgendwo kleine Fehler machen oder eben non-compliant Sachen. Gut ist es, wenn es mir auffällt, sind bestimmt auch irgendwo mal Sachen, die mir nicht direkt auffallen, wo man dann, wie bei dir in dem Fall, vielleicht auch mal darauf aufmerksam gemacht wird. Mhm. Und das ist halt wichtig, dass man dieses System komplett lebt und nicht dieses Denunziantentum direkt annimmt, sondern einfach sagt, okay, wir haben Standards, diese Standards wollen wir wahren. Und wenn jemand daran sich gerade nicht hält, kann das ja sein, dass er es nicht absichtlich tut oder eben doch absichtlich tut, aber es dann einfach darüber reden und das hat nichts mit Anscheißen zu tun oder so, sondern einfach mit einer gesunden Firmenphilosophie, die man dann hat, Unternehmensphilosophie.
Ja, vor allem mit so einer Aktion, mich anzusprechen, kann man so vieles verhindern, weil es könnte ja sein, dann tuscheln die untereinander, hier, der Hennig, der hält sich eh nicht an die Verfahren, ne, der macht so und so und so und dann geht da eine Riesenwelle im Hintergrund los und man kriegt davon eigentlich überhaupt nichts mit, obwohl keiner mich mal gefragt hatte, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, ja, obwohl man das ja gut begründen könnte. Und ich dann irgendwie eine Woche später das höre und denke mir so, was willst du eigentlich, Will? Wieso? Ja, aber dann ist es schon einmal komplett durch die ganze Firma, ja. Jeder konnte was dazu erzählen, wie wild der Hennig wieder ist, so ungefähr, ja. Und dabei war da eigentlich ein guter Gedankengang dahinter. Aber ne, deswegen, das ist ganz schwierig. Es ist wirklich schwierig. Du brauchst echt diese Kultur im Unternehmen, dass die anderen auch offen dafür sind. Sonst ist es ganz schwierig. Das ist zu Hause genau das Gleiche. Wenn nur einer von beiden die Fehlerkultur lebt, ist das ganz schwierig.
Schönes Beispiel. Ja.
Dann ist es wirklich schwierig, ja. Aber mir macht es Spaß. Noch bin ich ja Safety Manager. Wie gesagt, heute haben wir auch mit dem LBA zusammengesessen, über solche Sachen gesprochen. Es kostet sehr viel Arbeit und es wird auch immer mehr Arbeit werden. Und mal gucken, wo es dann hingeht. Also von daher, ich kann allen Piloten nur raten, seid offen, jeder macht Fehler, sprecht drüber, lernt von den anderen. Und es ist eigentlich ein cooles Gefühl, wenn man sich mit jemand anders unterhält, der auch Fehler macht. Glaubt man manchmal gar nicht.
Wenn das zugeben kann, ja.
Ja, das glaubt man manchmal gar nicht. Man denkt so, ach krass, das ist dir mal passiert, ja. Das ist schön. Hatte ich auch mal einen Kollegen, der hat sich da geöffnet, wenn ich das jetzt gerade noch so mit rein erzählen kann. Den kenne ich schon lange und mit dem habe ich viel Kontakt. Und dann haben wir früher mal irgendwann zusammengesessen und auf einmal sagte du, Andreas, guck mal, das ist mir auch mal passiert. Der hat meinen Hubschrauber auf die Seite gelegt. Das ist ja auch nichts, womit du hausieren gehst, ja. Aber er hat sich dann geöffnet und gesagt, guck mal, was ich für einen Fehler gemacht habe. Der Landeplatz war zu klein, ganz einfach. Der Landeplatz war zu klein. Sag ich, cool, danke für diese Erfahrung, für die Info, das, was du mir da mitgegeben hast, wie das auch passiert ist. Und dann konnte ich da auch was von lernen.
Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich kann also auf dem Weg bis jetzt auch den einen oder anderen, ich weiß auch einen, der hätte nie einen Fehler zugegeben, war begnadeter Pilot, aber hätte nie im Leben Fehler zugegeben, glaube ich.
Mhm. Ja, halt die Leute gibt's.
Ja. Auch suboptimal, ne? Gerade im, im Bezug dann vielleicht auf jüngere Kollegen nicht so doll. Man kann ihnen vielleicht fliegerisch was beibringen, aber halt vom Mindset. Und mittlerweile, du musst ja gar nicht mehr so begnadet sein beim Fliegen. Wenn du willst, macht ja fast 100% mittlerweile der Hubschrauber selber.
Mach du nicht den Mythos kaputt.
Muss ja nicht, muss ja nicht. Aber das Mindset ist so viel wichtiger, gerade, ne, also in Zeiten, MCC, CRM, immer wiederkehrendes CRM, was es da nicht alles gibt. Du mittlerweile eine fliegerpsychologische Untersuchung beim Fliegerarzt jedes Jahr. Also alles sowas, es wird halt viel mehr geguckt, wie tickst du überhaupt sauber, kannst du im Team arbeiten, ist so wichtig geworden, wichtiger als alles andere fast, dass wir da viel größeres Augenmerk drauf setzen.
Und der Cholesterinspiegel ist unfassbar wichtig geworden.
Ja, da habe ich so gezittert. Ich habe genetisch bedingt schon immer, bin ich immer knapp überm Limit, ne?
Ja.
Du? Und, ja, aber hallo. Ja, genetisch bedingt halt, was willst du machen, ne?
Okay.
Ich habe es mit der Ernährung ein bisschen in den Griff gekriegt, so, aber ich war immer am Limit. Wer sich da auskennt, LDL, HDL im Vergleich immer toll, das Gute auch immer besser, ist, meine ich, das LDL. Und es war aber dann immer halt am oberen Rand oder knapp drüber. Und der Fliegerarzt hat jedes Mal, ich kriege meine Blutergebnisse nur, wenn was aus dem Ruder ist, und jedes Mal den Schrieb nach Hause gekriegt mit angekringelt hier Cholesterinwerte. Und ab 40 oder 45 ist es ja dann so, dass das erfasst wird und dann in so einer Tabelle geguckt wird, wie ist denn generell so dein Lebensstil, rauchst du, trinkst du, machst du Sport und so weiter und so fort. Und dann war mein Faktor halt das Cholesterin. Aber ich habe laut meinem Fliegerarzt eine 4%ige Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, und das ist im Rahmen.
Das ist doch gut. Siehst du mal, angeblich hilft Fischöl dagegen.
Aber so viel Fisch, wie ich esse.
Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, sagen andere Piloten, aber gut. Ja, also es wird wirklich auf so, so vieles Wert gelegt, so viel geguckt, und dieses Fliegerische, wie du sagst, es reicht, wenn man normaler Pilot ist. Aber das Menschliche zählt. Und man will doch eigentlich in seiner Truppe nicht den Top-Performer haben, der aber menschlich ziemlich schlecht ist, sondern du willst doch lieber so einen mittelmäßigen Pilot haben, der aber dafür top-menschlich ist eben irgendwie, ja. Das ist doch viel, viel besser, als da so eine Unruhe reinzukriegen. Und ich hatte auch mal in meinem Leben bis jetzt zum Glück erst einen Schüler, der wollte Fluglehrer werden. Und der hat sich, man macht ja so einen Eingangscheck, da war das noch nicht so festzustellen, aber dann später in den ersten Stunden bei der Schulung kam er raus, der war so von oben herab, schon in der Schulung zum Fluglehrer, also ne, als wir ihn ausgebildet haben. Und ich habe gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich habe den auch noch nicht mal weitergeschult, sondern Kollegen dann von mir, und wir haben, glaube ich, auch die Schulung dann irgendwann abgebrochen. Aber der hat dann woanders einfach seinen Fluglehrerschein gemacht. Und da muss ich sagen, und genauso ist es heute auch, habe ich mir sagen lassen von seinen Schülern oder mit denen er Kontakt hat, wo ich einfach sage, das ist einfach unfassbar schwierig. Ja. Aber das ist wie mit dem Prüfer. Du musst dir nur jemanden suchen, der dich zum Prüfer macht, und ja, der Prüfer, der dich ausbildet, der kann dazu nochmal Bewertung schreiben, aber wenn dir die nicht passt und er sagt, der eignet sich nicht, dann gehst du halt zum nächsten.
Wobei, da hat man ja nochmal die Instanz des Inspekteurs.
Ja, genau, der Inspekteur, das ist richtig, aber du kennst doch die Geschichte. Der ist dann einfach, der hat, was weiß ich, wie viele Prüfer verschlissen und...
Ja. Aber der, über den wir reden, der Inspekteur, ja, der hat ihn nicht zum Prüfer werden lassen.
Ja, das ist richtig, weil jedes Mal immer reingeschrieben wurde in diese Prüfergeschichte, ist nicht. Aber das heißt ja nicht, Gott dass du Dank. Dann vom Tisch bist, meinte ich, wollte ich sagen, sondern du kannst jemand anders suchen und dann muss der hoffentlich das Gleiche schreiben. Ne?
Vom Tisch bist du nicht, aber du bist natürlich bekannt, und ist ja auch kein Geheimnis, die Hubschrauberfliegerei, die Welt ist nicht so groß, gerade im deutschsprachigen Raum. Man kennt sich, man kennt vor allen Dingen seine Pappenheimer, und so ein Name ist immer ganz, ganz schnell rum. Gerade wenn man so untereinander weiß, okay, den wollen wir nicht in unseren Reihen haben. Nicht, weil uns die Nase nicht gefällt, sondern weil es da wirklich Gründe für gibt. Wie du sagst, da kann man es gerne weiter versuchen, aber solche Leute, auch wenn die denken, wir reden nicht untereinander, ich glaube, man redet da eine ganze Menge untereinander.
Ja. Genau, man muss nämlich im Auftrag des Herrn unterwegs sein, sonst funktioniert das nicht, ne?
Ja, den wollten wir sowieso nochmal einladen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da hast du vollkommen recht. Und dieses, weil die Hubschrauberbranche so klein ist und wenn man sich da echt doof anstellt, und auch davon gibt es leider Piloten, die sich im zivilen Bereich, ich weiß nicht, wie es bei euch oder bei der Bundeswehr ist oder Bundespolizei, wenn die sich das in einem Unternehmen verscherzen, und da rede ich jetzt nicht davon, der hat irgendwas falsch gemacht und ist rausgeflogen, wobei auch das kann schon teilweise schwierig sein, aber wenn man wirklich anfängt nachzutreten, also man wird, es wird einem empfohlen zu gehen lieber, weil man einfach so viel Mist gebaut hat und tritt dann nochmal nach, das ist dann schwierig, das kann einem schon den Lebensweg ein bisschen verbauen, weil der nächste Unternehmer, bei dem er sich vorstellt, der wird natürlich mit dem davor telefonieren und sagen, was war denn da los? Die kennen sich ja alle untereinander, die Unternehmen. Ja?
Ja, und was denken die Leute, was gemacht wird? Also wenn, also ich habe ein Unternehmen, aber jetzt nicht in dem Bereich. jedes Mal, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will, dann hole ich mir doch Informationen ein. Das ist doch ganz normal. Also ich möchte ja nicht mit einem unbeschriebenen Blatt, gerade in der heutigen Zeit. Die Leute werden zum einen durchgegoogelt. Gut, das bringt jetzt in der Luftfahrt nicht so viel. Also wenn ich da nicht die Informationen kriege, die ich haben will, dann rufe ich die Leute an in der Branche, die ich kenne, wo ich weiß, die haben da irgendwie Kontakte oder ich kenne wirklich den letzten Arbeitgeber persönlich. Und selbst wenn nicht, wie du sagst, rufe ich den trotzdem an. Und da ist man auch so kollegial untereinander und sagt, ja, den habe ich rausgeschmissen, den würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich darf dir vielleicht nicht genau sagen, was da war, aber ich sag mal so, der passt nicht in dein Unternehmen, glaub mir mal.
Ja, genau so ist es. Also das ist nämlich genau das Schwierige oder das Leichte in der Hubschrauberbranche, die ist so klein, dass irgendwo jeder jeden kennt. Das ist, da muss man echt aufpassen. Ja, da kann man sich viel verbauen. Und da kenne ich einige Namen, bei denen das passiert ist. Und das ist schade. Es ist einfach schade. Es muss nicht sein.
Aber nee, aber auch genau auch der andere Weg. Ne, wenn du ein vernünftiger Typ bist, dann bist du auch relativ schnell bekannt. Und jeder weiß, Mensch, der Andreas, super Typ, mit dem würde ich auch gerne mal zusammenarbeiten. Und so entstehen halt auch Geflechte und Netzwerke, die gut funktionieren.
Ja, genau. Ja, das hat da so vollkommen recht, das stimmt. Also, keine Ahnung, was man da über mich sagt, weiß ich nicht. Aber ich arbeite gerne mit dir zusammen, Tim, wenn du da bist.
Ja, ich auch. Und genau, auch so ein Beispiel. Ne? Ich komme irgendwo aus der Polizei und habe auf einmal die Chance, Rettung zu fliegen als Freelancer bei den Johannitern. Das ist ja auch nicht normal oder gewöhnlich, das war ja dann auch so wieder, ne, dein Chef hat mit Sicherheit auch gefragt, was ist denn das für ein Typ und so. Und wenn man dann natürlich entsprechend da reinkommt, dann ist das einfach schön auch, dass man merkt, wenn man sich vernünftig verhält und gut arbeitet und gewissenhaft arbeitet, dass einem das dann auch gewisse Türen öffnet.
Ja, da habe ich gesagt, der kann uns gut unterhalten, der passt zu uns. Das ist super. Ja, genau so ist es eben. Aber wie ist es denn aber bei euch? Es ist ja eher schwieriger, ne? Bei der Polizei ist es wahrscheinlich ganz anders. Entweder du bist da oder du bist weg, ne?
Jein. Es gibt natürlich auch immer wieder Wechsler zwischen Ländern oder vom Bund zum Land oder andersrum. Da wird dann natürlich auch immer geguckt, ne? Wenn beispielsweise von der Bundespolizei möchte jemand zu uns nach NRW, da halte ich natürlich auch meine Ohren und Augen offen. Warum will der wechseln? Und wie ist er denn so bei der Bundespolizei? Warum passiert das? Wollen die den loswerden? Wollen die den lieber halten? Wenn du merkst, die wollen den auch gerne loswerden, dann ist immer schon so, okay, Moment, was stimmt hier nicht? Weil Pilotenmangel haben wir alle. Wenn ihr unbedingt einen loswerden wollt, dann stimmt da was nicht.
In Hamburg kriegt ihr doch jetzt vielleicht welche. Psst. Ja, genau, alles schwierig, ja, ach Mann. Aber es ist, man muss sich einfach benehmen, sagen wir es mal so, abschließend dafür.
Ja.
Man muss sich einfach benehmen. Ja. Das gehört einfach mit dazu, dass man kollegial arbeitet. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich aber auch in so einem kleinen System unterwegs bin, weil man dann irgendwie, hey, man begrüßt sich ja irgendwo, wenn man einen neuen Piloten kennt oder kennenlernt, eher gesagt, und dann ist man sofort irgendwie. Gut, der Nasenfaktor ist ja nochmal die eine Sache, aber es ist trotzdem so wie so eine kleine Familie, würde ich es mal nennen. Es gibt ja nicht so viele Berufspiloten in Deutschland. Es sind ja wirklich sehr, sehr wenige.
Ja, ja, und gerade wenn du dann in Richtung Fluglehrer, Prüfer und so weiter gehst, da nach oben werden es ja immer weniger, da kennt man sich natürlich immer mehr. Und Das Schöne finde ich ist halt, ich glaube, es ist mittlerweile akzeptiert, dass ich nicht unbedingt überall im Anzug auftrete, sondern auch mal in zerrissener Jeans und T-Shirt auf einem Event auftauchen kann und die Leute nicht mehr die Nase rümpfen, weil sie denken, ach ja, das ist der Pittelko, der läuft immer so rum, aber eigentlich ist der ganz in Ordnung.
Hat er sich dran gewöhnt. Sag mal, wo wir vorhin schon, das fiel mir jetzt gerade wieder ein, wo wir vorhin schon bei dem Thema waren, Wechseln zwischen den Bundesländern. Würdest du sagen, dass der Aufnahmetest für die Landespolizei-Hubschrauberstaffeln überall gleich schwer ist oder gibt es schwerere oder leichtere Bundesländer?
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, ganz klar, schon allein im Ablauf. Es gibt verschiedene Länder oder den Bund, die sagen, wir machen den DLR-Test, die Berufsgrunduntersuchung, die Hauptuntersuchung und dann kommt schon der Fliegerarzt und dann ist das Auswahlverfahren vorbei. Und die Besten nehmen wir. Es gibt aber auch so Länder wie wir treiben es total auf die Spitze. Es ist tatsächlich so, muss ich sagen. Wir übertreiben da ein bisschen. Aber man muss dazu auch sagen, das, was am Ende rauskommt, bestätigt uns auch so ein bisschen. Wir haben sehr, sehr viel Leute, die wir auf dem Weg verlieren. Auch teilweise Leute auf dem Weg verloren, die ich sehr, sehr gerne gehabt hätte, wo ich am Ende nicht weiß, ob das fliegerisch gereicht hätte. Das waren Funzkerle und Mädels, mit denen hättest du von jetzt sofort eine Woche nach Mallorca fliegen können und die Zeit deines Lebens haben können. Aber ob die dann halt auch performen im Hubschrauber, ist halt wieder eine andere Sache. Und wir haben halt einen schriftlichen Test vorher, wo man eine Klausur schreibt mit Physik, Chemie, Mathe, Englisch, Geografie. Dann haben wir einen Sporttest. Dann fahren wir das erste Mal nach Hamburg zur Berufsgrunduntersuchung. Was haben wir denn noch alles? Wir haben auf jeden Fall dann auch die Hauptuntersuchung. Wir haben Belastungsflug.
Oh, den würde ich auch gerne mal machen.
Der ist nicht schlecht, der macht mir auch immer Spaß, weil da darf ich selber richtig gut fliegen. Also gut im Sinne von mal so ein bisschen Konturen und sowas, bisschen hoch, runter, rechts, links. Yeah. Ein bisschen aktiver, um zu gucken, ob die Leute das vertragen. Ja, natürlich auch der Fliegerarzt. Also bei uns ist es schon mehrstufig und so ein Sporttest haben, glaube ich, kaum anderer. Der ist jetzt nicht besonders schlimm, aber da fliegt auch ab und zu mal einer raus. Aber wir wollen halt wirklich fitte, junge Leute haben, die dann zu uns kommen. Und bei so einem Sporttest kannst du natürlich auch wunderbar sehen, wie jemand in der Drucksituation unter körperlicher Anstrengung in der Gruppe funktioniert. Ist das ein Einzelgänger? Arbeitet man zusammen? Wie verhält man sich? Feuert man andere an? Weil die da nicht wirklich in einer Konkurrenzsituation sind, weil da geht's drum, jeder, der besteht, kommt weiter. Da ist also keine Auswahl. Das ist auch schon interessant, wie die Leute sich dann da verkaufen. Und wie gesagt, gerade unter so einer körperlichen und psychischen Anstrengung sieht man schon sehr schnell den echten Charakter.
Spannend, 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 spannend. Kann ich denn, das ist nämlich auch wieder eine Frage gewesen, kann ich denn, wenn ich zum Beispiel bei der Polizei in Bayern arbeite, auch in NRW den Aufnahmetest machen? Oder muss ich das in meinem, also wenn ich schon Kommissar bin, muss ich das in meinem Bundesland machen?
Schwierige Frage. Also im Moment ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass sich nur Polizisten aus Nordrhein-Westfalen bewerben können.
Ist das auch in anderen Bundesländern so?
Ich glaube nicht. Ich glaube, in anderen Bundesländern ist das nicht generell so. Da muss man immer fragen. Und das kann sich auch von Jahr zu Jahr verändern. In unserer aktuellen Ausschreibung, die rauskommen wird, muss man Polizist in NRW sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn wir merken, dass unsere Bewerberzahlen zurückgehen oder ähnliches, dass wir uns da weiter öffnen, dass wir sagen, du kannst dich aus jedem Bundesland bewerben, du musst natürlich dann irgendwann einen Tauschpartner finden.
Ne? Ah, okay.
Das ist eigentlich relativ einfach, sage ich mal, in diesen Dienstgraden, wo man da noch unterwegs ist, bis maximal Hauptkommissar, kann man eigentlich immer ganz gut wechseln. Da muss man halt gucken, wie das ist, wenn Leute schon einen CPLH, also einen Berufspilotenschein haben. Idealerweise beim Hubschrauber, ob man sagt, man nimmt die auch oder eben nicht, man erleichtert denen vielleicht den Eintritt. Das sind alles so Dinge, die muss man in Zukunft mal prüfen. Das ist aber auch wirklich jahresaktuell, wo wir gucken müssen, kommen wir mit unserem System noch weiter, haben wir genug Bewerber und genug Geeignete oder dünnt das gerade so weit aus, dass wir unseren Fokus mal vielleicht auf andere Zielgruppen richten müssen.
Oh, okay, das heißt, man denkt drüber nach, wenn man einen Berufspilotenschein schon hat, dann trotzdem die Möglichkeit zu haben, in die Landespolizei besser reinzukommen sozusagen. Also zur Hubschrauberstaffel.
Eher schon da sein. Also es gibt Kollegen, die privat einen Berufspilotenschein machen und dann als Polizist sich in die Staffeln bewerben. Das gibt es.
Ah, okay.
Das hat auch in dem einen oder anderen Land, die nehmen mich dann mit Kusshand, gerade die Länder, die jetzt nicht so viel Geld haben. Ich weiß, kein Bundesland hat Geld, aber es gibt ja welche, die...
Doch. Doch.
Nein, mittlerweile auch nicht mehr die.
Ein Plus macht.
Ja, aber das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig. Ne? Und wir evaluieren jedes Jahr, wie das aussieht, wie weit wir uns öffnen müssten oder ob wir weiter so machen können wie bisher. Und ja, da es gibt den einen oder anderen, der sagt, lass uns öffnen. Es gibt andere, die sagen, nein, das bleibt alles so, wie es ist. Und am Ende muss man dann Konsens finden und ja, schauen wir mal, was wird.
Letztendlich entscheiden dann wahrscheinlich die Bewerberzahlen einfach.
Genau, das ist natürlich das A und O. Wenn ich sage, ich habe 60 Bewerber auf 3 Stellen, dann wird bei uns keiner sagen, wir müssen uns eröffnen. Wenn wir 3 Jahre in Folge keine zweistelligen Bewerberzahlen haben, dann wird man reagieren müssen.
Ja, spannend, Tim, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine tolle Zeit. Ich glaube, das war heute wirklich eine spannende Podcast-Folge, ne? Vom Absturz bis zum Polizeihubschrauberpiloten.
Ja, danke dir auch. Ich fand auch, wir haben uns diesmal richtig gut entwickelt. Ich glaube, wir hatten diesmal auch wieder sehr viel Input für Leute, die es interessiert. Aber schreibt uns doch gerne mal, wie ihr die Folge fandet auf unserem Instagram-Kanal und dann können wir vielleicht die nächsten Folgen auch wieder besser planen.
Genau, richtig. Und wir werden auch wieder ein paar Gäste haben. Das organisieren wir nämlich gerade. Da dürft ihr drauf gespannt sein und dann auch von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start in euren Donnerstag. Das Video von dem Hubschrauberzusammenstoß, das werden wir jetzt gleich bei uns im Instagram-Kanal schon mal hochladen. Schon als kleiner Teaser schreiben wir was dazu und dann freuen wir uns auf euer Feedback und passt auf euch auf. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.